Herzlich willkommen zum ROECS Videopodcast. In der heutigen Ausgabe ist Diplom-Ingenieur Peter Weinelt bei mir zu Gast, Geschäftsführer der Wiener Stadtwerke.
Hallo.
Herzlich willkommen, Herr Weinelt.
Danke für die Einladung.
Erste Frage. Vielleicht könnten Sie uns ein bisschen was über sich erzählen, vielleicht könnten Sie sich ein bisschen vorstellen und vielleicht könnten Sie uns auch Ihre Aufgabenbereiche, was Sie bei den Wiener Stadtwerken verantworten, erzählen.
Gern. Ich fange vielleicht mit ein paar private Sätze an. Bin 56 Jahre alt, komme aus dem oberen Waldviertel. Bin zum Studieren nach Wien gekommen, dann hängen geblieben. Bin verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder. Meine Freizeit habe ein leidenschaftlicher Sportler, gerne in die Berge unterwegs, sehr intensiv. Und bin seit 30 Jahren in der Energiewirtschaft tätig. Ich habe da ein relativ breites Spektrum, habe Energietechnik studiert und ganz klassisch in der Hochspannungstechnik begonnen. Mein erster Job war eine Projektleitung für eine 400.000 Volt Leitung. Nach Wien herein, von Niederösterreich, vom Norden her kommend, eine der beiden Halsschlagadern, die heute noch Wien versorgen, also hat funktioniert. Und bin vor 17 Jahren in die Geschäftsführung der damaligen Windstrom gewechselt, dann über die Netze in die Stadtwerke Holding gekommen und führe mit einem Kollegen die Geschäfte der Wiener Stadtwerke und bin dort für den Energiebereich zuständig. Also das ist der Infrastrukturbetreiber, die Wiener Netze, die machen alles, was Netze sind, Strom, Gas, Wärme, Telekom. Die Wiener Energie macht alles, was Erzeugung ist und mit Kunden zu tun hat. Auch über alle Energiespektren, also Fernwärme, bei der Fernwärme kommt die Fernkälte immer stärker dazu, ganz klassisch Gas. Strom, Stromerzeugung, die ganze erneuerbare Photovoltaik, Wasser und vor allem Wind bei uns. Photovoltaik in der Stadt Wien natürlich am stärksten wachsen. Dann gehört zu mir unsere IT-Tochter, die für den ganzen Konzern zuständig ist, das ist die Wien IT. Dann gehört die Bestattungs- und Friedhöfe-Gruppe zu mir. Das verwundert auch nicht vielleicht, aber das Bestattungsgeschäft ist ein ähnlich hartes Wettbewerbsgeschäft wie das Energiegeschäft, vielleicht sogar noch härter. Ist ein Thema, das man nicht gerne anspricht, aber ist so, das passt ganz gern. Und das Querschnittsthema bin ich für alle Immobilien im Konzern zuständig und das gesamte Personal. Das ist bei 15.500 Mitarbeitern eine relativ große Aufgabe. Wir haben einen eigenen Kollektiv in den Stadtwerken, haben aber 10 verschiedene Kollektivverträge. Also es ist auch arbeitsrechtlich eine ziemliche Challenge. Ich würde mich selber beschreiben als Teamspieler, der sich nicht vor Entscheidungen fürchtet. Also ich lasse mich sehr gern beraten. Ich habe sehr gern Mitarbeiter, die ich immer dazu auffordere, mir zu widersprechen. Ich habe es gern, wenn man diskutiert und mir einmal einen Gegenpunkt einbringt, weil ich sage immer, meine Meinung kenne ich eh. Die brauche ich nicht nur mehr als Echo hören. Mir ist immer wichtig, dass mir jemand vielleicht einmal einen Aspekt erzählt, den ich nicht kenne, nicht sehe oder aus meiner Perspektive, die ja doch eine Top-Down-Perspektive in einem Konzern auf die Details nicht sehe.
Also über die Friedhöfe werde ich halt nicht mit Ihnen reden. Vielleicht eine
Aber
Frage.
Aber ganz interessante Photovoltaikkraftwerke gerade bei den Friedhöfen.
Jetzt sind mir die Wiener Friedhöfe nicht so geläufig. Aus Oberösterreich kommt man nicht so oft nach Wien auf den Friedhof. Aber was ich mal gelesen habe, ist, dass es gibt ja die Laufstrecke im Zentralfriedhof in Wien. Wie wird denn das angenommen von der Bevölkerung?
Sehr gut. Überhaupt die Öffnung der Friedhöfe, wenn man sich jetzt anschaut, die Friedhöfe sind ein riesengroßer Grünraum eigentlich in Wien. Und wenn man sich jetzt die ganzen Erwärmungssachen und so weiter durchdenkt, den ganzen Klimawandel durchdenkt, also ein wichtiger Grünraum und grüne Lunge für Wien. Und wir haben uns entschlossen, die Friedhöfe einfach attraktiver auch zu machen, um sie zu öffnen. Da ist die Laufstrecke ein Beispiel, da ist das Kaffeehaus am Zentralfriedhof ein Beispiel. Und auch sozusagen die Einladung, die Friedhöfe auch für einen Spaziergang etc. zu nützen. Und das wird immer mehr angenommen. Also am Anfang natürlich gibt es immer skeptische Menschen. Es gibt auch Menschen, die das irgendwie nicht so gut finden. Aber der Erfolg gibt uns recht sozusagen. Die gemessen an der Anzahl der Damen und Herren, die das als Laufstrecke nutzen, wird es immer mehr. Also sage ich, es ist erfolgreich und kommt bei den Menschen an.
Also sehr, 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 sehr innovativ eigentlich. Gibt es eine App für einen Friedhof, dass man das grob findet, das man sucht? Weil die sind ja riesig, diese Friedhöfe.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Ding. Es gibt das sogenannte digitale Grab, kann man über die Friedhöfe Wien auf der Homepage schon mal anschauen. Da kann man Gräber suchen, beziehungsweise sein eigenes Grab oder das Familiengrab dort sozusagen auch anschauen. Da kann man zum Beispiel einen Gärtner beauftragen, das herzurichten, der stellt dann ein Foto hinein, sodass man sieht, wie sich das entwickelt. Das ist vor allem für Menschen, die Verwandte haben in Wien, aber vielleicht nicht in Wien leben, sie nicht immer um das Grab kümmern können, aber wissen wollen, wie schaut es jetzt aus. Oder hat der Gärtner das eh gemacht, etc. Also da bietet man einige Dienstleistungen über die Friedhöfe an, das wird auch sehr gut angenommen. Und gerade das Thema Friedhöfe, Bestattung ist ein Riesenthema für die Digitalisierung.
Großartig, wir sind beim Thema. Danke für die Überleitung. Sie haben in der Einleitung schon gesagt, Sie beschäftigen sich viel mit erneuerbaren Energien, mit PV, mit Wind etc. Jetzt gibt es ja diese Strategie der Stadt Wien, bis 2040 klimaneutral zu sein als Stadt. Und ich denke, Sie sind wahrscheinlich am meisten gefordert durch diese Strategie. Was machen denn die Wiener Stadtwerke, um das wirklich zu schaffen bis 2040? Ist es überhaupt realistisch, das zu schaffen?
Also ich muss einmal sagen, ich bin sehr froh, dass ich einen Eigentümer habe, der so eine glasklare Strategie hat. Weil was man in der ganzen Energiediskussion, ist ja immer die Diskussion realistisch und schaffbar und machen wir. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, welche Dinge kann man heute im Jahr 2022 prognostizieren, was bis 2040 alles passieren wird? Also ich sage ganz ehrlich, ich kann es nicht. Die Stadtwerke werden sich bemühen, so weit wie möglich zu kommen. Ob wir 95% schaffen oder 105% schaffen, kann ich heute nicht sagen. Mein Job ist ja heute sozusagen, die Grundlagen zu machen, damit die nächsten Generationen das alles erreichen können. Das tun wir. Und deshalb sind wir sehr konsequent, ob es jetzt das Raus aus dem Gas ist, aus der Raumwärme. Gleichzeitig sagen wir, werden das Gas, das wird halt immer mehr Erneuerbares, das der Wasserstoff werden, in den Kraftwerken weiter brauchen. Aber halt CO2-frei über den ganzen Zyklus gerechnet. Das ist der Ausbau vor allem der Photovoltaik in Wien, weil ein dicht besiedeltes Gebiet wie Wien bietet halt wenig Möglichkeiten. Das einzige Wasserkraftwerk ist gebaut mit der Freudenau, oder zwei eigentlich mit der Nussdorfer Schleuse, das war's. Und da ist nicht mehr. Der Wind ist von Platzbedarf her sehr schwer, noch weiter auszubauen. Also bleibt die Photovoltaik. Und da versuchen wir ganz stark, die Menschen mitzunehmen, weil wir gerade vorher über die Friedhöfe gesprochen haben. Da haben wir zuerst ein Projekt gehabt, wo die bei uns Kunden sind, bei den Friedhöfen bevorzugt sie an einem Bürgersolarkraftwerk beteiligen können. Das ist großartig angenommen worden, überhaupt unsere ganzen Bürgersolarinitiativen. Wir könnten immer das drei- oder vierfache verkaufen, was wir haben. Also das ist ein Zeichen, dass das auch nicht stimmt, was man immer wieder hört, die Menschen interessieren sich nicht für Energie, es ist nicht so, sie interessieren sich schon.
Was machen Sie da? Verkaufen Sie Anteile? Oder?
Ja, wobei das ist nicht sozusagen wie eine Aktiengesellschaft zu sehen, sondern Sie haben ein Anteilsrecht, es wird von uns betrieben, instand gehalten, alles, was sozusagen für den notwendig ist, und man hat eine gewisse, nach Anteilen, gewisse Rendite. Aus dem
man okay, hat. Also man kann nicht den Strom günstiger beziehen.
Das ist das Nächste, was wir jetzt gerade machen. Das gibt es ja erst sozusagen mit der Erneuerbaren Ausbaugesetz-Novelle, die erst vor kurzem beschlossen worden ist, und den ganzen Verordnungen mit der Umsetzung und dem Smart Meter Rollout, dass man jetzt Energiegemeinschaften gründen kann. Und das halte ich auch für ganz ein wichtiges Instrument, weil damit kann man sozusagen eine Photovoltaikanlage an einem Dach den Menschen, die dort wohnen und in der näheren Umgebung wohnen, auch indem man die erzeugte Energie gleich dort verbraucht, was zwei Vorteile hat, nämlich die alte Lehre der Elektrotechnik, Erzeugung und Verbrauch sollten immer so nahe wie möglich
beieinander sein. Das Netz wird weniger dann.
Genau. Und man hat auch was davon. Und das merkt man ganz stark auch im Feedback von den Kunden, sozusagen, das ist unser Kraftwerk.
Das und heißt, es hat, einer hat auf dem Dach sein PV und
die drei. Man kann eine Energiegemeinschaft gründen, zum Beispiel im Viertel 2 haben wir das gleich mit den Wohnbauträgern gemacht. Da haben wir gleich beim Ausbau, natürlich idealerweise beim Neubau, Photovoltaik errichtet, die Menschen, die dort wohnen, konnten sich daran beteiligen und bekommen sozusagen einen Anteil an der erzeugten Energie gleich gut geschrieben. Das heißt, sie ersparen sich damit die ganzen Netzgebühren, die ganzen Steuern und Abgaben.
Der öffentliche Verkehr ist ja riesig in Wien, ja, wird ja immer weiter auch ausgebaut. Wie ist denn das vom Investitionsvolumen, wenn man jetzt sagt, man muss die ganzen Flotten, die ganzen Busse etc. umbauen auf, weiß ich nicht, Wasserstoff oder Elektro oder was auch immer. Ist das schon in der Planung oder im Gange? Wie macht man denn das? Wie organisiert man denn da so einen Transfer von dieser ganzen Infrastruktur?
Das ist ein langfristiges Thema. Also ich glaube, das Erste, was man sich geistig für sich selber zurechtlegen muss und was in der Kommunikation nach außen immer sehr schwierig ist, weil man sich von uns erwartet, naja, das machen wir jetzt und dann ändert sich das morgen gleich, ist jahrelange Vorbereitung. Und Erfahrungskurven auch mit den Fahrzeugen. Also der Elektrobus im Innenstadtbereich, der ist mittlerweile schon sehr gesettelt. Da ist die Technik sehr gesettelt, das funktioniert, da gibt es ja mehrere Lieferanten. Wenn wir schauen, wie sich das weiterentwickelt, ob die Batterietechnologie so weit fortschreitet, dass man die großen Gelenksbusse damit einmal betreiben kann. Aber aus heutiger Sicht geht das noch nicht, jedenfalls nicht in der Qualitätsanforderung, die wir brauchen. Der fährt ein paar hundert Kilometer am Tag, wir fahren 7,5 Minuten Intervalle. Das heißt, da kann man keine langen Ladevorgänge irgendwo einschieben. Das werden unsere Kunden nicht zulassen, zu Recht, weil wir einen gewissen Standard haben. Und es geht eher darum, nicht nur diesen Standard zu halten, sondern in der einen oder anderen Richtung noch zu verbessern. Deshalb sind wir auf den Wasserstoff gekommen. Und da hat man als Management zwei Möglichkeiten. Man kann sich das kaufen. Man kann sich den Lieferanten zurechtlegen und sagen, pass auf, ich verlängere den Bus, du kümmerst dich um eine Tankinfrastruktur, den Wasserstoff kaufen wir für dich. Je mehr Wasserstoff wir brauchen, desto mehr werden wir sozusagen auch in die Käuferrolle kommen. Mir war aber wichtig, und das haben wir mit einer Mannschaft aufgebaut, das eigene Know-how aufzubauen. Wir haben gelernt über ein paar Jahre, wie baut man eine Wasserstofftankstelle und betreibt man sie. Die gibt es jetzt in der Garage der Wiener Linien in der Neu-Leopoldau im 21. Bezirk. Und die Mannschaft, die dort hingestellt hat, das sind Menschen, die bei uns teilweise schon sehr lange im Unternehmen sind, die aus der Gasecke kommen etc., die gelernt haben, Wasserstoff ist auch nur Gas. Es ist ja der kleine Unterschied, ob ich eine 60 Bar Gasleitung habe oder 700 Bar Wasserstoffdruck habe. Ja. Aber es hat sich gezeigt, dass diese Menschen, wenn sie den Willen dazu haben, und da haben wir Gott sei Dank sehr viele motivierte Damen und Herren, das sehr schnell lernen und haben das konzipiert und damit den Firmen konzipiert, weil es ist jetzt auch noch nicht so, dass man sagt, es gibt einen Markt von Wasserstofftankstellenlieferanten und ich schreibe aus und nehme den billigsten, besten, was auch immer. Ja? Sondern das ist sehr viel Entwicklungsarbeit auch mit den Lieferanten und ich glaube, wenn man es jetzt anschaut, haben die gleich viel gelernt bei dem wie wir. Aber das finde ich auch in Ordnung aus Augenhöhe, weil das ist ja auch für den Industriestandort Wien. Wir gehen dort eine Partnerschaft mit der Firma Hörbinger ein, die da an Komponenten liefert und die daraus sich erhoffen wird, Marktführer zu bleiben in dem Thema und es weiterzutreiben. Und damit entwickelt sich eine gewisse Industrieperspektive für Wien. Also man sieht, dass diese Investitionen auch sehr hohe Umwegrentabilität haben, wenn man darauf schaut. Und das tun wir. Und wir denken da in Kooperationen. Und den Wasserstoff, warum haben wir den Wasserstoffbus genommen? Also wenn man sich die Anforderungen anschaut, in Wien, wo die Busse fahren, dann ist ja Wien sehr hügelig. Das übersieht man gern. Und die Kollegen von den Wiener Linien haben sich einmal die härteste von der Technikseite Buslinie angeschaut. Das ist der 39a im 19. Wiener Gemeindebezirk. Viel Stop and Go, extrem enge Haltestellen, immer viel bergauf und bergab. Viele Menschen drinnen, das heißt viel zum Transportieren von Gewicht her. Und dann hat man halt Wasserstoffbusse ausprobiert und über den ganzen Zyklus, also der schafft sozusagen die Qualität, die der Fahrer braucht, den kennt man mittlerweile mit der Tankstelle in der Geschwindigkeit betanken wie ein Dieselbus. Und deshalb gehen wir ab 2023 in den Rollout, dass wir Dieselbusse sukzessive ersetzen durch Wasserstoffbusse. Und im Endeffekt, ohne mir jetzt festnageln zu wollen, irgendwann zwischen dem Jahr 2030 und 2035 wird es keinen Dieselbus mehr geben bei den Wiener Linien, sondern entweder Wasserstoff oder Elektro. Und wenn die Elektrobusse mal von der Batterietechnologie weitergeben, wird vielleicht mehr Elektro geben als Wasserstoff, das werden wir sehen. Aber da machen wir keine Gedanken drüber. Erstens haben wir die Tankstellen so konzipiert, dass auch große internationale Frechter dort tanken können. Also das ist auch ein Thema für den 40-Tonnen-Transit-LKW, der von der Anforderung her ungefähr 1000 Kilometer durchfahren, dann wieder tanken. Das geht mit Wasserstoff. Und wir werden sehr viel Wasserstoff in der Erzeugung von Strom und Wärme brauchen. Also ich mache mir keine Sorgen, dass wir einmal zu viel Wasserstoff hätten.
Ich wollte gerade fragen, produzieren Sie den Wasserstoff dann auch selbst?
Die Wiener Netze bauen gerade mit der Wiener Energie gemeinsam eine Elektrolyseanlage am Standort der Wiener Netze, wo wir mit 100% Ökostrom, 100% grünen Wasserstoff machen. Das ist mir auch noch wichtig. Wir haben uns die Richtung Klimaschutzkonzern gegeben. Da haben wir gesagt, da gibt es jetzt ja keine Kompromisse, gerade beim Wasserstoff, da gibt es ja viele Farben, je nachdem, wie man das macht. Man kann immer aus Erdgas erzeugen, etc. Unsere Vorvorfahren haben am Stadtgas hat einen sehr hohen Wasserstoffanteil gehabt, haben immer aus Kohle erzeugt. Ja. Das ist nicht der Weg des 21. Jahrhunderts, weil wann braucht man einen Zyklus, wo kein CO2 mehr entsteht? Und da geht nur der Grüne. Also ich brauche Ökostrom und dann grünen Wasserstoff und entsprechend einsetzen. Also deshalb ist der auch sehr wertvoll und deshalb muss man Natur einsetzen, wo nicht substituierbar ist. Also Kraft-Wärme-Kopplung zur Strom- und Wärmeerzeugung, ein schwerer Bus, ein schwerer LKW, das sind Anwendungsgebiete.
Vielleicht kommen wir zurück zur Digitalisierung und zum Thema Digitalisierung, Innovation insgesamt. Sie haben schon gesagt, Sie haben viele Bereiche unter sich, die Wien-IT gehört dazu.
Ja.
vielleicht aus Ihrem Gesamtüberblick über diese große Organisation, was sind denn diese Kernpunkte in puncto Digitalisierung, wo Sie sagen, da wird im Moment am meisten investiert, am meisten angeschoben, da passiert auch am meisten aus Ihrer Sicht?
Das ist ein extrem breites Thema. Ich würde zwei Themenbereiche herausnehmen. Das eine ist die digitale Transformation, das ist mir ganz wichtig, der Organisation. Also es geht nicht darum, einen Prozess, der vielleicht jetzt schon komplex ist, auf Papier und Mensch-Maschine-Schnittstellen, in einen vielleicht nicht mehr ganz so komplexen elektronischen Prozess umzuwandeln, damit hat man nichts gewonnen. Es geht wirklich darum, die Denkweise der Organisation in eine digitale Denkweise zu transformieren und es den Kunden auch 7x24 entsprechend anzubieten. Da haben wir sehr viele Initiativen. Wir sind gerade in einer riesen neue SAP-Einführung. Wir steigen auf S/4HANA um und haben uns vorgenommen, alle Prozesse anzugreifen. Also von den ganz klassischen Buchhaltungsüberholen, alle Support-Prozesse und viele Dinge im Konzern One-Fit-mäßig zu machen. Das heißt, Beschaffungsprozesse nach einem Schema ablaufen zum Beispiel. Was ganz einfach klingt, aber bei der Breite unserer Beschaffungsprozesse, weil was ich mal kurz so repliziert, was ich jetzt erzählt habe, Beschaffungsprozess kann eine U-Bahn-Verlängerung sein, ein neues Wasserstoff-Tankstelle, ein neues Wasserstoffkraftwerk oder Elektroauto. Also beschaffungsmäßig jetzt nicht ganz leicht über einen Kamm zu scheren, aber die Prozesse wollen wir sozusagen entsprechend standardisieren, da sind wir mit dran. Und das Zweite ist sozusagen mit den Daten, die wir haben, zu lernen, was wir damit alles anfangen können. Und da haben wir eine eigene Tochter, neben der Wiener Team noch eine, die nennt sich Upstream, wo wir aus anonymen Daten, also wo man die ganzen Datenschutzthemen weglassen kann, schon sehr genau voraussagen kann, wie viele Fahrzeuge wir brauchen werden, zum Beispiel, weil jetzt gerade wieder ein Match im Praterstadion wäre, Menschen dort abzutransportieren, wie sich das verteilen wird über Wien aufgrund der Mobilitätsdaten. Also da Prognosen zu erstellen und dann den Betrieb auf das entsprechend einzustellen. Und das hilft uns im normalen Betrieb, aber wir lernen da daraus, da werden sich auch Geschäftsmodelle daraus entwickeln. Da gibt es einige Partner, die das drauf jetzt. Wir haben zum Beispiel die Stadt Wien stark bei den ganzen Pandemie-Themen unterstützt, indem wir so Prognosen gemacht haben. Na, wie kann sich das mit der Variante XY so weiterentwickeln, wenn sich das so entwickelt, wie man das jetzt sieht in anderen Ländern, was würde das dann für Wien heißen? Und haben da eine beratende Rolle gehabt und das Feedback war sehr aus den Menschen, die dann Virologen, die das dann wirklich beurteilen können, was du sagst, war sehr zufriedenstellend, muss ich sagen. Die waren sehr froh, dass wir ihnen diese Analysen geliefert haben. Also es ist ein extrem breites Betätigungsfeld und wir haben, das möchte ich vielleicht auch noch kurz einweisen, wir haben einen sogenannten FDI-Fonds gegründet, der liegt bei der Geschäftsführung der Stadtwerke, also bei meinen Kollegen bei mir, haben da eine kleine Kommission mit Externen, wo man Projekte einreichen kann, die noch nicht so weit sind, dass sie einen Business Case schaffen. Also da ist man meistens so in einem Stadium, die Idee ist schon da, die Entwicklung ist so mittendrin irgendwo, aber dass man das schon breit anwendet, wissen wir das noch nicht. Da sind Dinge entstanden, da haben wir zum Beispiel schon eine Tochter, die Drohnenbefliegungen anbietet, das klingt jetzt nicht sehr spektakulär, aber wir befliegen zum Beispiel Schornsteine innen und liefern da dem Besitzer Daten zur Instandhaltung oder können Revisionen durchführen oder können sagen, nein, kann man zum Beispiel wieder einen TÜV so freigeben, da braucht jetzt nichts passieren etc. Also da haben sich schon Geschäftsmodelle entwickelt, die man dann auch beim großen Konzern muss man schauen, dass so eine Idee in einer großen Firma leben kann. Da haben wir uns dann entschlossen, eigene kleine GmbHs zu machen, wo die entsprechend dann...
Ich wollte gerade sagen, in einer Gruppe mit vielen tausenden Mitarbeitern trotzdem so kleine Einheiten zu schaffen, die dann auch funktionieren, ist ja wahrscheinlich eine riesen Herausforderung.
Ja, aber es ist eine Chance, die zu überleben. Und ich habe selber mal als Prokurist damals zwei Firmen gegründet mit Windrädern. Das klingt jetzt nicht so spektakulär, aber wir waren die Ersten, die Windräder im Burgenland aufgestellt haben. Damals war das noch eine Besonderheit und eine wirkliche Pionierarbeit. Und da habe ich eben daraus gelernt und die Erfahrung damals gemacht, dass man eine Firmenstruktur braucht, also schon das ganze betriebswirtschaftliche, organisatorische, das muss passen. Aber man muss auch aufpassen, dass man in einem großen Betrieb als kleine, winzige Abteilung irgendwie untergeht. Und da hat sich so eine GmbH-Struktur bewährt. Und deshalb machen wir das auch.
Zum Abschluss würde ich gerne nochmal auf das Thema Energie zurückkommen. Ist ja in aller Munde gerade mit Strompreisen, Energiepreisen etc. pp. Aber wir haben jetzt durch die Ukraine-Krise sehr viel Diskussion wegen Gas, Gasversorgung, Energieversorgung an sich, Öl etc. Wie viel Sorgen muss man sich denn als Staatsbürger oder Einwohner der Stadt Wien über die Versorgungssicherheit mit Energie machen?
Also wir bemühen uns, dass wir es so hinkriegen, dass sich die Menschen keine Sorgen machen müssen. Was wir nicht ändern können als Stadt Wien, ich persönlich als Chef der Stadtwerke oder als Fachverbandsobmann der Gas- und Wärmeunternehmen in der Wirtschaftskammer, ist, wenn der Krieg so weitergeht und ausufert und wirklich zu kompletten Lieferstopps kommt, da wird es massive Einschränkungen geben. Wir versuchen dem gemeinsam mit der Bundesregierung und der Stadt Wien gegenzusteuern, indem wir jetzt Gas einspeichern, Vorräte schaffen, was ein Gas in der Raumwärme aussteigen etc. Was die Menschen tun können, ist dem Thema Energie schon ein bisschen mehr, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, Awareness zu geben. Also es ist nicht egal, wie viel Energie wir verbrauchen. Und es ist jeder kleine Effizienzschritt, wenn ich sage, ich lasse in Diskussionen nicht zu, dass ich sage, na, warum soll ich jetzt weniger mit dem Auto fahren zum Beispiel, wenn die Chinesen jede Woche ein neues Kraftwerk bauen. Es stimmt zwar, dass die Chinesen jede Woche ein neues Kraftwerk bauen, aber das nimmt mich nicht aus der Verantwortung, persönlich was beizutragen. Und da können wir schon einiges tun dazu. Wir versuchen das, den Kunden dabei auch zu helfen und das umzustellen, gerade bei dem Thema raus aus Gas, raus aus der Raumwärme. Mit CO2 lieferter Fernwärme, das sind alles Vorhaben, die ein Jahrzehnt dauern. Ja? Aber das ist immer so bei Energiethemen. Energiesachen sind immer generationenübergreifend. Mhm. Aber ich halte auch nichts von dieser ganzen Panikmache. Also ich verstehe ja nicht, warum man jetzt permanent was über Blackout liest und permanent über Blackout was schreibt. Ja, das Thema Versorgungssicherheit muss uns auch was wert sein. Also nur der billigste Anbieter, das sollte man jetzt auch irgendwie gelernt haben, der ohne Rücksicht auf irgendwas sozusagen halt irgendwo mal versucht, den Markt zu erobern. Ob der die nachhaltigste Lösung ist, das sollte man sich auch mal fragen. Der Markt deckt von sich aus Versorgungssicherheit nicht ab. Also da muss das Thema Versorgungssicherheit muss uns auch was wert sein. Da muss man die Menschen stützen, die sich alleine nicht leisten können. Da ist auch meiner Meinung nach mehr Solidargemeinschaft wieder gefragt, als wir vielleicht haben. Also ich lege schon sehr viel Wert auf Individualität, ich habe auch meine individuellen Dinge, aber im Zweifelsfall muss man sozusagen zusammenhalten, der Schulterschluss. Und das fällt mir ab und zu so ein bisschen als Botschaft, dass man sagt, wir können das miteinander schaffen. Das sieht man gerade in Genehmigungsverfahren, wo man dann oft erlebt, dass eine Person, warum auch immer, versucht etwas zu verhindern, was eigentlich der Gesamtgesellschaft helfen würde. Da muss man sich, glaube ich, auch von der Gesetzgeberseite her noch mehr trauen. Weil das ist das Hauptproblem, warum viele Verfahren so lange dauern. Wir haben jetzt einen Windpark gebaut bei der Wienenergie, den haben wir jetzt in Betrieb genommen und 2013 mit der Genehmigung begonnen. Ja. Jetzt kann man schon mal sagen, es kann schon mal etwas länger dauern und berechtigte Interessen. Aber 9 Jahre kann man niemand erklären, dass das eine normale Folgungsweise ist. Mhm. Wir werden mehr arbeiten müssen, um sozusagen den Wohlstand zu erhalten. Wir müssen die Schwächeren mitnehmen, aber es muss jeder seinen Beitrag leisten. Auch der Schwächste muss versuchen, seinen Beitrag zu leisten. Es kann niemand die Hände in den Schoß lehnen und es kommt nicht vom Himmel. Das ist Arbeit. Aber es ist eine Arbeit, die uns weiterbringt. Und wenn wir bei dem Klimawandel halbwegs die Kurve kriegen, dann tun wir das für unsere Kinder und vor allem unsere Kindeskinder, die sonst wirklich eine Umwelt kriegen würden, wenn die Klimaforscher recht haben. Und ich bezweifle das nicht. Es wird nie alles so eintreffen wie prognostiziert. Das, wenn man ein gewisses Alter hat, weiß man das. Aber es wird auch nie ganz falsch sein. Es ist dann einfach nicht lustig, wenn ich nur mehr 40 Grad Hitzetage habe. Mhm. Das kann man niemandem erzählen, also muss man einen Beitrag leisten. Und da würde ab und zu ein bisschen mehr Selbstreflexion uns allen nicht schaden.
Ich nehme das als Schlusswort, perfektes Schlusswort. Danke vielmals für Ihren Besuch. Danke für das interessante Gespräch.
Gerne, danke für die Einladung.
Alles Gute. Dankeschön.